Wie lebt es sich in der Stadt von morgen? Und wie gelingt der sozialökologische Umbau unserer Städte? Heidelberg ist dabei, genau das erlebbar zu machen. Im Zuge ihrer internationalen Bauausstellung transformieren sie das Patrick Henry Village, einst eine Kaserne der USA, in einen Stadtteil von morgen. Hier werden zukünftig 10.000 Menschen wohnen und arbeiten, und das Ganze sozial, ökologisch, innovativ und hochqualitativ. Wie das Ganze möglich ist, darum geht es jetzt. Willkommen zur Mother Earth Heroes Show. Hier lernst du inspirierende Unternehmer kennen, die Systeme für eine gesunde, transformative und bessere Gesellschaft entwickeln. Mein Name ist Sebastian Liesecke und ich suche nach den Lebensmodellen der Zukunft. Wie immer sind die ersten 5 Minuten eine Zusammenfassung. Danach kannst du dann tiefer in die Materie eintauchen. Bei mir heute zu Gast ist Carla Jung-König. Sie hat Landschaftsarchitektur und Umweltplanung studiert und ist heute Projektleiterin des Patrick Henry Village, kurz PHV oder PHV, bei der IBA in Heidelberg. Hallo Carla, schön, dass du dabei bist.
Hallo.
Carla, warum braucht Heidelberg das PHV und warum braucht es vielleicht auch Deutschland oder Europa? Was können wir vom PHV lernen?
Die Frage ist gut in ihrer Zweiteilung. Heidelberg braucht das PHV nicht. Heidelberg geht's gut, so wie es ist. Die haben den Klimanotstand ausgerufen, das heißt, alle können ein bisschen mehr Fahrrad fahren und damit ist die Sache eigentlich geritzt. Was wir aber haben, ist, wir haben hier eine Region, die das PHV braucht, weil wir einfach massives Problem haben, dass wir die Leute gar nicht mehr unterbekommen, die hier gerne in der Region leben wollen. Und gleichzeitig haben wir hier aber auch die Chance, und das ist auch eine Chance für Deutschland und für Europa, zu zeigen, wie kann die europäische Stadt weiterentwickelt werden? Wie können wir nachhaltiger, sowohl sozial als auch ökologisch, an so einen Städtebau rangehen? Und da hat Heidelberg einfach als eine gute Stadt mitten in einer gut verdienenden Region die Chance, einfach mal Dinge auszuprobieren und Vorbild zu sein und eine Vorbildfunktion einzunehmen. Und da werden bestimmt auch viele Dinge schief gehen und da werden bestimmt auch Dinge dabei sein, wo man sagt, das muss man jetzt in anderen Stadtteilen nicht zwingend wiederholen. Aber einfach dieser Gedanke, dass man mal was ausprobieren kann und gucken kann, funktioniert es? Schaffen wir es, einen Stadtteil so zu planen, dass Leute weniger Auto fahren müssen? Schaffen wir es wirklich, eine Funktionsmischung wieder hinzubekommen, wie das eigentlich so in mittelalterlichen Städten war, aber eben ohne die Nachteile, die damit verbunden sind? Kriegen wir das hin? Das zu schauen, das ist die große Chance, die das PHV für uns hat.
Magst du uns mal ein paar Sätzen kurz ein Bild geben? Wie kann dieser Stadtteil aussehen? Wie ist der konkret geplant? Also ihr habt ja verschiedenste Bereiche mit Wohnen, mit Arbeiten, mit Verkehr und Infrastruktur und Versorgung und soziales Leben. Wenn das Ganze fertig ist, wie sieht das Ganze aus?
Unser Ziel ist eigentlich ein gemischt genutzter Stadtteil, also wo wir sagen, Wohnen und Arbeiten können sowohl nebeneinander als auch teilweise in gleichen Räumen oder Flächen stattfinden. Etwas kann Coworking sein, aber da kann abends vielleicht nochmal eine Yogastunde stattfinden. Wir haben vorgesehen, dass wir einen Streifen haben, der sich mehr dem Gewerbe widmet, der quasi so als Puffer hin zur Autobahn wirkt. In der Mitte haben wir wie so einen Experimentierraum, der etwas weniger dicht bebaut ist als die Ränder, also städtebaulich quasi gerade umgedreht. Normalerweise hat man ja die dichten Strukturen in der Mitte. Das heißt, wir haben da unser grünes Herz, so nennen wir das. Und dann haben wir am anderen Rand zum Feld hin wieder etwas, wo wir eine stärker in die Wohnbebauung reingehen und wo es zwar auch kleinere Gewerbeeinheiten geben kann oder Büroflächen, aber wo es eigentlich hauptsächlich dann um Wohnen geht. Und so, dadurch, dass wir diese Mischung hinbekommen und der Stadtteil ist relativ lang gezogen, sind das immer noch Strecken, die man gut fußläufig zwischen Arbeitsplatz, Einkaufen, Wohnen, sozialen Einrichtungen wie beispielsweise Kitas oder Schulen zurücklegen kann. Aber auch dadurch, dass Autos am Rande des Quartiers abgestellt werden müssen und man zwar reinfahren darf, aber eben außerhalb parken muss. Das heißt, dieser Leitsatz autoarm und stellplatzfrei steht eigentlich über diesem Quartier.
Wo steht denn ihr in der Entwicklung konkret gerade?
Wir sind jetzt eigentlich sehr am Anfang der Entwicklung und haben die letzten Jahre damit verbracht, eben genau dieses Thema wie könnte dieser Stadtteil aussehen, zu bearbeiten. Das heißt, der dynamische Masterplan, der auf unserer Website ja auch nochmal dargestellt ist, der bildet jetzt die Grundlage für die vertiefenden Planungen und für die Umsetzungsplanung. Und jetzt geht es darum, die ersten Baufelder quasi baureif zu bekommen und da aber auch Wettbewerbe drüber laufen zu lassen und nochmal vertieft zu sagen, okay, wir haben jetzt eine grobe Vorstellung davon, wie wir das wollen. Wir haben auch so das Infrastrukturrückgrat, haben wir uns auch schon überlegt, wie das aussehen soll. Und wir haben bestimmte Regeln entwickelt, nach denen dort gebaut und entwickelt werden darf.
Das heißt, ihr habt eine wertvolle Vorarbeit geleistet mit einem guten Masterplan. Ihr seid gerade in den Anfängen der Umsetzung. Wo liegen denn jetzt genau die Herausforderungen, die ihr auf euch zukommen seht, diesen guten Masterplan auch wirklich in die Tat umzusetzen?
Also wir haben ganz klare Ziele und Zielvorstellungen und wir sehen ja jetzt auch, die Klimakrise ist akut, da können wir jetzt nicht länger fackeln. Also wir haben notwendige Veränderungen ins Haus stehen und gleichzeitig muss es hinterher aber auch finanzierbar sein, es muss funktionieren. Und es muss natürlich auch ein Stadtteil sein, den sich nicht nur sehr reiche Menschen leisten können. Das heißt, wir müssen so eine Balance finden. Das ist die erste große Herausforderung.
Das waren unsere 5 Minuten und jetzt tauchen wir tiefer rein.
Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass nach dem Abzug der Amerikaner die Flächen nicht an die Stadt Heidelberg zurückgefallen sind, sondern dass grundsätzlich in Deutschland diese Flächen dann dem Bund gehören. Und der Bund hat ein eigenes Unternehmen, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die BIMA, und der gehören diese Flächen jetzt. Jetzt ist es so, dass die Kommunen da ein Vorkaufsrecht haben, das heißt, die können mehr oder weniger zum Verkehrswert diese Flächen erwerben, müssen sie aber eben erwerben. Also, und da wird hart verhandelt, umso dichter sowas geplant wird zu bebauen. Also wenn man jetzt eine große Militärkonversion hat, die soll hinterher Naturschutzgebiet werden, dann ist die natürlich nicht so wertvoll und nicht so teuer, wie wenn wir jetzt sagen, wir wollen da 10.000 Menschen unterbringen zum Wohnen und das wird eine Immobilienverwertung werden. Das heißt, entsprechend muss die Stadt da relativ tief in die Tasche greifen, um diese Flächen zu erwerben. Oder eine weitere große Herausforderung wird so das Thema Qualitätssicherung sein. Also einfach, dass wir, wenn wir Investoren, Akteure oder auch wenn die Stadt selbst dort was entwickelt, dass wir schauen müssen, dass wir eine gewisse Qualität, sowohl was ökologische Fragestellungen angeht, was aber auch, wie schon angesprochen, Soziales angeht, diese soziale Mischung hinzubekommen, die Herstellung von Freiflächen. Also, dass wir da einfach diese Qualitätsstandards einhalten, architektonische Qualität, dass das auch ein schöner Stadtteil wird, auch wenn schön relativ ist, wo man gerne wohnt. Also diesen Drive und diesen Spirit, den können wir jetzt nicht, das ist jetzt nicht damit getan, dass wir uns 2 Jahre lang für den Masterplan engagiert haben, sondern das muss jetzt weitergehen.
Carla, dann lass uns mal auf dein Leben schauen. Wie bist du denn groß geworden und was hat dazu geführt, dass du das machst, was du heute machst?
Ich bin hier in der Region groß geworden. Ganz klassisch, Einfamilienhaus, Garten. Und immer viel draußen gespielt und bin hier auch zur Schule gegangen, mit dem Rad zur Schule gefahren. Genau, und dann habe ich in England und in Namibia gearbeitet für ein Jahr nach dem Abitur. Kein klassisches Work and Travel, sondern feste Aushilfsjobs für eine gewisse Zeit. Und fand beide Länder total interessant. Und habe aber auch viel über Deutschland gelernt in der Zeit. Also viele Dinge, die einem total selbstverständlich vorkommen, die sind auf einmal in Frage gestellt, wenn man in England ist, was ein sehr neoliberales Wertesystem hat an vielen Stellen. Da lernt man den deutschen ÖPNV und die Daseinsvorsorge und den Wert von kostenloser Bildung und kostenlosen Universitäten total anders kennen. Und Namibia war dann so ein bisschen der Antidot. Dort gab es ein starkes soziales Gefälle und einfach ganz andere Probleme, als wir hier haben. Und da hat man auch so diese Abhängigkeit von der Natur, vom Wetter, das hat mich da sehr geprägt. Genau, und als ich dann zurück in Deutschland war, habe ich in Hannover studiert, Landschaftsarchitektur und Umweltplanung im Bachelor. Anders als meine Kommilitonen war ich da so ein bisschen, dass ich mich nicht ganz durchringen konnte, was will ich denn jetzt machen? Also klassischerweise wird man danach Landschaftsarchitekt oder Umweltplaner und macht da drin dann den Master. Und ich habe immer irgendwie Zeichenkurse gemacht, einen studentischen Entwurfswettbewerb, aber dann auch Waldökologie oder Regionalökonomie. Und da hat mich einfach so dieses gesamte Bild der gebauten Umwelt total interessiert. Also warum sieht die Welt so aus, wie sie ist? Warum wachsen die Pflanzen so, wie sie wachsen? Warum machen die Menschen ihre Vorgärten voller Steine? Also was sind so die Treiber dahinter? Und das setzt sich eigentlich bis heute fort. Genau, und dann hatte ich das Glück, dass es zu diesen Fragestellungen einen neuen Masterstudiengang in Hannover gab, wo ich dann auch tatsächlich sehr wild weiter rumstudieren konnte. Und am Ende gab das dann irgendwie einen Masterabschluss. Genau, und hinterher habe ich in der Politikberatung gearbeitet in Hannover. Und als ich dann hier bei der Internationalen Bauausstellung die Stelle 2018 ausgeschrieben gesehen habe, habe ich mich da gleich hinbeworben und bin erst nicht genommen worden, weil die einen Architekten mit 10 Jahren Berufserfahrung gesucht haben. Das war ich nicht. Aber wir hatten so ein nettes Bewerbungsgespräch, dass ich ein halbes Jahr später dann eine andere Stelle bekommen habe und Ende 2018 dann zurück nach Heidelberg gekehrt bin.
Ja, das klingt doch nach einer runden Sache für dich, oder? Du bist in Heidelberg geboren und bist jetzt zurück in der Heimat, um dort die Zukunft zu gestalten. Carla, nimm uns gerne mal jetzt ein Stück mit tiefer in euer Konzept rein. Was habt ihr genau geplant? Was ist Teil des Kreislaufes im Patrick Henry Village?
Ja, um unseren Plan eigentlich so ein bisschen zu verstehen, macht es total Sinn, in die unterschiedlichen Themenfelder reinzugehen. Wir haben im Gegensatz zu dem, wie man normalerweise so einen Stadtteil plant, dass man einen Wettbewerb ausschreibt und dann unterschiedliche Teams gegeneinander unterschiedliche Entwürfe einreichen, haben wir gesagt, wir haben 5 Planerteams, die sich mit unterschiedlichen Fragestellungen auseinandersetzen zu unterschiedlichen Themen. Und wir haben KCAP, die das alles zusammenschreiben in den Masterplan. Und das erste dieser Themenbereiche waren die Stoffkreisläufe, die sich einmal mit den Grünflächen und den Freiflächen auseinandergesetzt haben und mit der Natur in der Stadt und die sich mit der Frage der Energie und der Energiebilanzierung und wie bekommen wir es hin, dass wir so eine möglichst gute Energiebilanz für diesen neuen Stadtteil kriegen, damit auseinandergesetzt haben. Bei den Freiflächen war uns wichtig, die sollen auch multifunktional genutzt werden. Also ich habe schon gesagt, Natur in der Stadt, Stadtnatur, Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Gleichzeitig sollen die der Regenwasserversickerung dienen. Wir wollen keinen Tropfen Regenwasser aus dem Gebiet lassen, sondern das soll alles über Rückhaltefunktion von Dachflächen, über Zisternen, aber eben auch über Versickerung genutzt oder zumindest halt im Stadtteil versickert werden. Dann sollen es Orte sein, wo man durchläuft, wo man sich begegnen kann, wo man sich gerne aufhält, wo Kinder spielen können, wo Sport getrieben wird. Wir haben einen großen Regenwassersee in der Mitte geplant, eben um auch dieses Element Wasser auch wieder begreifbar für die Menschen zu machen. Weil jetzt, ehrlich gesagt, man macht sich da gar nicht so Gedanken drüber. Jetzt gab es die große Flut in den letzten Wochen so als Thema. Aber vorher, wer macht sich Gedanken drüber, wo das Regenwasser hingeht, wenn es regnet? Einfach diese Stoffkreisläufe in der Stadt wieder erfahrbar zu machen, ist extrem wichtig, denken wir. Und bei der Energie eben auch zu sagen, okay, wie bekommen wir eine gute Energiebilanz hin? Wie haben wir aber Grün auf den Dächern, aber trotzdem genug PV-Anlagen, um Energie zu produzieren? Wie bilanzieren wir? Bei uns zum Beispiel fließt auch die graue Energie der Gebäude mit ein in die Bilanz. Also was brauchen wir an Energie, um die Gebäude herzustellen? Und auch die Mobilität. Wie viel Energie geht normalerweise weg, dadurch, dass wir herumfahren? Genau, und da Lösungen zu finden, wie einerseits der Energieverbrauch reduziert und die Energiebereitstellung hochgefahren werden kann. Damit haben sich die Stoffkreisläufe beschäftigt. Dann haben wir die Frage angeschaut, wie wird so eine Stadt wirklich zur Heimat? Wie kann man sich damit identifizieren? Und das waren die Stadtbautypologien und die Architektur, die gefragt haben, wie viele Menschen bilden eine Nachbarschaft, was macht ein Quartier aus, wie müssen Räume gestaltet werden, damit es einfach einen lebenswerten Stadtteil gibt, in dem man sich gerne bewegt und dem man gerne wohnt und der ja eine gewisse Qualität einfach für die Menschen dort hat. Und da wurde sich natürlich auch Gedanken drüber gemacht, wo ordnen wir Gewerbe an, wo wird es eher Wohnen sein, wo kommt das Zentrum hin? Also solche Fragen wurden da beachtet. Und es wurden Regeln entworfen für Leute, die dort etwas bauen wollen, nach welchen Regeln dort gebaut werden darf. Nicht zu eng, aber auch nicht so, dass jeder macht, was er will und wir am Ende mit der Qualitätssicherung eigentlich gar nicht mehr hinterherkommen können. Ein weiterer Punkt war die Frage, was passiert in diesem neuen Stadtteil? Also ja, wir wollen irgendwie Freiflächen haben, wir wollen Gebäude haben, aber was machen die Menschen den ganzen Tag da drin? Wohnen die da nur oder arbeiten die da auch? Was arbeiten die? Lernen die da? Bilden die sich vielleicht fort? Ist die Universität dort? Also quasi, was geschieht den ganzen Tag in diesem Stadtteil? Wie viel Einzelhandel werden wir haben? Damit hat sich die Programmierung auseinandergesetzt, die einfach auf diese Nutzungsmischung versucht hat zu kommen und auch herauszufinden, wie viel Raum für Innovationen und Leuchtturmprojekte unterschiedlicher Art brauchen wir und wo brauchen wir vielleicht auch ganz klassische Wohnformen und ganz klassische Unternehmensstandorte. Ja, genau, dann die Multimobilität, so haben wir eine weitere Studie genannt, die hat sich damit auseinandergesetzt, wie werden wir uns in dem Stadtteil bewegen. Also sowohl die Frage, wie bewegen wir uns umweltfreundlich, als auch wie bewegen wir unser Auto in dem Stadtteil oder eben nicht in dem Stadtteil und wie können wir auch den Weg dahin gestalten. Also vielleicht bewegen sich die Menschen in 20 Jahren ganz anders, als sie es heute tun. Und da ist ein ganz wichtiges Element unser Parkway, der einmal so als Ring durch das Quartier geht, wo wir gesagt haben, das ist die Haupterschließung und da wollen wir Fußgänger, Fahrradfahrer und Autos und die Straßenbahn gleichberechtigt nebeneinander haben und haben da wirklich einen breiten Radweg mit 6 Metern geplant, eine urbane Zone, wo der Gehweg auch 6 Meter breit in eine belebte Erdgeschosszone übergeht und dann 6 Meter Straße, wo Autos sich begegnen können und fahren können, aber halt eben nicht hauptsächlich ausgelegt auf den Autoverkehr. So eine Art linearer Park soll das eigentlich eher werden. Genau, und dann haben wir noch als letzte Studie die Digitalisierung und zwar die Frage, wie sieht eigentlich die digitale Stadt in Europa aus? Also werden wir hier lauter private Konzerne mit Uber und Airbnb haben oder wollen wir das anders organisieren? Weil die Idee, die dahinter steckt, der Sharing-Gedanke, dass man Ressourcen miteinander teilt, das passt ja genau zu so einem Zukunftsstadtteil. Auf der anderen Seite sind natürlich so private Datenkraken nicht so das, was wir in dem Heidelberger neuen Stadtteil haben wollen. Und da ging es darum, was kann eine Organisationsform sein, die quasi diesen Schritt der Daseinsvorsorge in die Digitalisierung und dieses Sharing-Gedankens, weil ganz ehrlich, Sharing ist ja in Deutschland jetzt nichts Neues. Jede Bibliothek ist irgendwie so ein Ausdruck von Sharing. Und diesen Gedanken weiterzutragen und zu sagen, gut, wie können wir das organisieren? Carsharing, Bikesharing, neue Wohnformen, die Affordability by Design, also dass ich nur so viel miete, wie ich auch wirklich brauche und wenn ich ein Gästezimmer oder ein Büro mehr brauche, ich das dazu mieten kann. Da brauche ich aber auch Anbieter für. Wie kann das eigentlich hier quasi in so einem deutschen System funktionieren? Da wurde sich Gedanken drüber gemacht. Genau, und das waren eigentlich so die Hauptthemen, mit denen wir gespielt haben und die wir gleichzeitig versucht haben, aber auch miteinander in Einklang zu bringen. Dass jetzt eben nicht die Stadtbautypologien sagen, wir müssen hier alles zubauen und die Verkehrsplaner sagen, aber wir brauchen hier eine Straße und die Leute vom Grünraum sagen, also und da brauchen wir aber mindestens noch 30 Bäume. So, und dann müssen wir es alles übereinander stapeln, sondern dass das trotzdem einen kohärenten Plan gegeben hat.
Aber seid ihr als IBA und du als Projektleiterin und ihr als Team auch weiter dabei, bis zum Ende dieses Patrick Henry Village das Ganze zu begleiten?
Nein, wir sind als internationale Bauausstellung eine kommunal getragene GmbH und wurden 2012 gestartet und werden 2022, also nächstes Jahr, unsere Abschlusspräsentation haben und werden dann abgewickelt und sind aufgelöst.
Und wer macht das ganze Projekt dann weiter? Also ist es dann die Stadtentwicklungsabteilung von Heidelberg, oder?
Genau, es ist richtig gut gestartet worden. 2018 wurde ein agiles Team der Stadtverwaltung gegründet, wo sich 20 Leute aus der Stadtverwaltung aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammengetan haben und die das Patrick Henry Village seitdem sehr intensiv begleitet haben während der Planungsphase des Masterplans. Die haben zusammen mit uns von der Internationalen Bauausstellung, KCAP, die Masterplanung gemacht haben federführend und den Leuten, die vertiefenden Studien gemacht haben, ganz eng zusammengearbeitet. Vor allem im Jahr 2019 war ein großer Austausch und wir haben uns alle 2 Wochen zu Workshops getroffen. Und diese Menschen, die in diesem agilen Team waren, das Team selbst ist inzwischen aufgelöst, die sitzen aber ja an ganz unterschiedlichen Stellen in der Verwaltung und in den zuständigen Ämtern, die jetzt hier weiter dran arbeiten. Das heißt, die haben von Anfang an diesen Spirit des Masterplans mitbekommen und konnten da eben auch selber mit drauf einwirken. Das heißt, die haben jetzt nicht von außen von irgendwie einer Planungsgruppe einen Plan vorgelegt bekommen und gesagt gekriegt, so, zack, das setzt ihr jetzt um, sondern die haben da selber mit dran mitgewirkt, haben gesagt, das sind die Fragen, die uns beschäftigen, hier würden wir es gerne mal besser machen, die Probleme hatten wir in der Vergangenheit, was könnte eine Lösung dafür sein? Das heißt, die Verwaltung ist da schon ganz eng eingebunden. Und gleichzeitig befindet sich jetzt eine neue Gesellschaft in Gründung, die bestehen wird aus der Stadt Heidelberg, der GGH, der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft, und den Stadtwerken Heidelberg. Und das wird eine Entwicklungs- und Betreibergesellschaft für das PHV werden. Und die werden dann die Umsetzung vorantreiben.
Wie geht es dann für dich weiter, wenn sozusagen das Projekt abgeschlossen ist? Würdest du, also hättest du Lust, in die Verwaltung von Heidelberg zu gehen und das Projekt weiterzuführen? Oder wo zieht es dich danach hin?
Also ist eine schwierige Frage. Ich habe ja jetzt quasi noch bis nächstes Jahr Zeit, da so ein bisschen zu überlegen. Aber ich fände es auf jeden Fall spannend, selber bei dem Projekt Patrick Henry Village dabei zu bleiben. Ob das jetzt auf Seite der Verwaltung ist oder bei der Umsetzung oder ob man irgendwo bei einem Akteur unterkommt, der dort mitentwickelt. Aber für mich ist es auf jeden Fall ein Riesending, bei so einer großen Sache dabei zu sein. Ich finde das unglaublich spannend. Also mein Ziel wäre schon, da mit dabei zu bleiben.
Jetzt hast du uns einen guten Überblick gegeben über das PHV, was ihr geplant habt, warum es das Ganze braucht, wie das mit der Stadt Heidelberg, der Region aussieht und so weiter. Was braucht es denn noch für euch als Projektteam? Ihr habt nächstes Jahr die Abschlusspräsentation. Wo wünscht ihr euch Unterstützung? Was steht für euch noch an, damit das Projekt weiterhin erfolgreich umgesetzt wird und die Herausforderungen gemeistert werden?
Ja, wie du gerade schon gesagt hast, wir stehen vor unserer Abschlusspräsentation im nächsten Jahr. Das heißt, wir versuchen gerade fieberhaft unsere Erkenntnisse und Erfahrungen und alles, was wir jetzt eigentlich gelernt haben und auch mit vielen anderen Leuten im Austausch mitbekommen haben und was unsere Projekte uns beigebracht haben. Wir haben ja neben dem Patrick Henry Village auch noch weitere Projekte, sowohl Flächen als auch einzelne Hochbauprojekte. Das versuchen wir so aufzubereiten, dass andere Akteure davon profitieren können und sowohl die Bevölkerung sich da informieren kann, also auch Leute, die sich jetzt einfach nur lose dafür interessieren, als auch für die Fachöffentlichkeit. Gleichzeitig geht's auf dem PHV jetzt erst eigentlich richtig los. Und das heißt, wir sind parallel zu der Vorbereitung von der Präsentation jetzt damit beschäftigt zu schauen, wie kriegen wir die Qualitäten vom Masterplan auf die Fläche, wie kriegen wir quasi die PS auf die Straße und wie sieht das jetzt konkret in der Umsetzung aus? Ja, da wären eigentlich, also eine große Unterstützung im nächsten Jahr ist auf jeden Fall, uns bei unserer Abschlusspräsentation besuchen zu kommen. Ich glaube, es ist für Menschen, die sich dafür interessieren, wird es sehr interessant werden, zu sehen, was unter diesem Motto der IBA Wissenschaftsstadt in der Wissenschaftsstadt erarbeitet wurde, auch viel zum Patrick Henry Village. Und die Unterstützung auf einer größeren politischen Ebene für das Patrick Henry Village wäre eigentlich, wenn zum Beispiel solche Fragen wie die Finanzierung und die Weitergabe der Flächen, wenn das mal auf höherer politischer Ebene bearbeitet werden würde. Und ich denke, da können wir alle sowohl wählen gehen, als auch uns darüber informieren, uns einfach schlau machen, wie funktioniert sowas. Ja, dass wir da das Potenzial einfach besser ausschöpfen können für solche tollen Projekte sozusagen, dass es nicht immer Subventionen und Förderungen geben muss, sondern dass über solche relativ simplen Mechanismen wie die Weitergabe der Flächen, man nachdenkt, ob das wirklich über einen Verkauf des Bundes an die Kommune sein muss. Ja, und dann wird es auch ganz konkret Unterstützung von Heidelbergern und Menschen aus der Region, aber auch von darüber hinaus brauchen, um im Patrick Henry Village aktiv zu werden. Das wird weder wir noch die Stadt allein werden es hinbekommen, sondern da wird es tatkräftige Akteure benötigen, die mit vielen Ideen, mit neuen Formen, wie sie Projekte angehen und umsetzen wollen, zu uns kommen und einfach sagen, wir wollen da mitmachen. Wir haben eine Idee, wie wir das umsetzen und wir finden euren Plan cool und wir wollen einfach Teil dieser Entwicklung werden. Und ich glaube, diesen Geist des PHV, den mitzutragen, das wäre eine tolle und große Unterstützung. Ja, und nicht zuletzt brauchen wir eigentlich Unterstützung von allen Seiten der Gesellschaft, bei solchen Projekten und müssen uns auch fragen, warum scheitert es manchmal dann an so Kleinigkeiten oder an finanziellen Fragen? Wir haben jetzt in den Krisen der letzten anderthalb Jahre gesehen, wir schaffen das, wenn wir an bestimmten Stellen einfach sagen, es ist jetzt absolut notwendig. Und ich glaube, gerade bei den Fragen der Stadtentwicklung und Klimagerechtigkeit und Klimaresilienz im Stadtteil, aber auch Klimaschutz, da müssen wir so vorlegen, dass wir uns eigentlich nicht leisten können, dass wir da nur da sitzen und Däumchen drehen. Und da müssen einfach von allen Seiten Leute sagen, okay, wir wollen es unterstützen. Sei es, dass wir Parteien wählen, die das unterstützen wollen. Sei es, dass wir selber Projekte einreichen. Sei es schon nur, wenn wir so ein Projekt in der Nachbarschaft haben, dass wir uns da gut drüber informieren und uns fragen, sind wir dafür oder dagegen, und nicht uns von der Stimmungsmache leiten lassen, sondern wirklich differenziert das hinterfragen, was passiert da, können wir das irgendwie unterstützen? Also jeder bei sich, das würde ich mir wünschen, das wäre auch eine tolle Unterstützung für eben diese Fragen der Stadtentwicklung der Zukunft.
Hey, danke Carla, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon super gespannt auf das nächste Jahr, auf eure Präsentation und auf die weitere Entwicklung von THV.
Ja, super. Top, siehst du, jetzt haben wir es doch noch geschafft.
Das war die heutige Folge über den Mother Earth Heroes. Wie immer findest du in den Shownotes die Links zum Unternehmen und unserem heutigen Gast. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann hilfst du durch ein Review oder Kommentar, dass der Podcast bekannter wird. Hast du Rückfragen zum Podcast, Anregungen oder hast du eine Empfehlung, welches Unternehmen, welche Person ich unbedingt mal interviewen sollte? Dann schreib mir doch via LinkedIn an Sebastian Liesecke oder eine Mail an sebastian.liesecke@posteo.de. Danke, dass du heute mit dabei warst, und bis bald.